Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mein Name ist Brigitte Beetz aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Und uns beschäftigt, wieso Wladimir Putin und sein Staat so wenig als Gefahr in den Medien wahrgenommen wurden und deshalb vielleicht auch von der Politik unterschätzt wurden.
Im Grunde war eigentlich absehbar, was er plant, wenn man hinschaut. Und gleichzeitig war aber der mediale Diskurs über Jahre zunehmend so verzerrt, dass eigentlich immer wieder die Erzählung Putins aufgenommen wurde, gestützt wurde. Und das hat mich halt zunehmend traurig gemacht, weil einfach ständig erkennbar nicht hingeguckt wurde auf das, was Putin wirklich tut.
Diese Putin-Versteher, die eben nicht verstanden haben, sondern die eigentlich, ich sag's jetzt ganz böse, seine nützlichen Idioten waren, die haben da einen ganz großen Raum erobert und die Rechnung haben wir gekriegt.
Mein Name ist Tim Kramser. Ich bin im weitesten Sinne wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer kleinen privaten Hochschule. Also komme auch ursprünglich aus dem Wissenschaftsbereich und Wissenschaftsmanagement und bin auch ein bisschen vertraut damit, wie nach Experten jeweils gesucht wird. Und mir ist halt gerade bei dem Thema Russland und Putin dann besonders aufgefallen, wie viele Personen sich äußern als sogenannte Experten, aber gar nicht unbedingt welche sind. Oder ihre Expertise verwenden, um eine bestimmte Agenda in die Medien zu bringen. Und deswegen habe ich mich am Ende gemeldet, weil jetzt im Hingang auf den Krieg in der Ukraine war mir ein Interview besonders aufgefallen in Informationen am Morgen mit Friedbert Pflüger, der sich als Wissenschaftler ausgibt, aber nicht wirklich einer ist, sondern Energielobbyist für Gazprom und vorgestellt wurde als Energieberater und vieles andere.
Darüber wollen wir reden mit Friedbert Pflüger, CDU-Politiker, lange an der Seite von Richard von Weizsäcker, im Berliner Abgeordnetenhaus heute an Universitäten unterwegs als Lehrbeauftragter und ansonsten Berater Energiepolitik. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Ich begrüße ihn am Telefon. Herr Pflüger, guten Morgen.
Und dann eine scheinbar neutrale Beurteilung der Situation gegenüber Russland und Putin vornahm. Und zu Zurückhaltung, zu Verantwortung gegen Hysterie und Naivität aufrief und sich eigentlich als außenstehender Experte gab, während er involvierter Akteur war.
Wenn wir nur uns hinstellen und immer weiter an der Eskalationsspirale drehen, immer nur weiter fordern, drohen, Sanktionen aussprechen, aber nicht auf der anderen Seite auch vielleicht Dialog, neue Abrüstung, eine neue Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, dann machen wir einen Fehler.
Ja, weil er seit Jahren Lobbyist ist für Gazprom, verdeckt Wirtschaftsinteressen vertritt und eigentlich also selber ein Interesse daran hat, die Diskussion zum Thema zu beeinflussen.
Ich kenne das ja aus meiner Arbeit bei Medias Res, wenn wir einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin brauchen, manchmal möglichst schnell, weil ein Thema gerade aufploppt und man sucht und dann greift man eben oft auf die Leute zurück, die schon in der Öffentlichkeit stehen, die sich schon geäußert haben. Das ist natürlich bei uns in einer Fachredaktion dann auch manchmal auch leichter, auch mal zu sehen, mit diesem Experten, mit dieser Expertin, ob da mal wirklich alles stimmt. Das ist bei anderen Themen, wo ich mich jetzt zum Beispiel nicht auskenne, da hätte ich wahrscheinlich manchmal auch Probleme, das zu hinterfragen. Aber nehmen wir doch mal eine wirkliche Fachfrau für Osteuropa mit in die Diskussion, nämlich Sabine Adler. Sabine, du warst unter anderem Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks. Du koordinierst zurzeit die Russland-Ukraine-Berichterstattung. Friedbert Pflüger, ist das jemand, den du als Experten, als Interviewpartner genommen hättest?
Es kommt drauf an, wofür. Natürlich kann man mit Friedbert Pflüger reden, aber man muss dann schon deutlich machen, für wen er alles zum Beispiel Gasstudien angefertigt hat und wie seine Tätigkeit am King's College ist. Also das ist, er ist da sicherlich unterwegs in puncto Gazprom und Liefersicherheit, Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter. Aber man muss ganz genau wissen, dass er zum Beispiel Studien anfertigt, die gesponsert werden von Shell, von Wintershall, von Uniper oder OMV, also alles mehr oder weniger Firmen, die mit russischem Gas zu tun haben. Und wenn man das dann sagt, dann kann man natürlich auch mit Friedbert Pflüger reden. Wenn man das aber nicht sagt und jetzt einfach nur jemanden haben möchte, ich muss gestehen, ich weiß nicht, in welchem, was der Fokus dieses Interviews war, aber wenn man Friedbert Pflüger als einen Russland-Experten vorstellt, also auf die Idee wäre ich jetzt selber nicht gekommen. Das hätte ich nicht gemacht.
Ist er in der Szene bekannt als, ja, ich weiß gar nicht, wie dieser Begriff überhaupt zustande kam, so als Russland-Versteher oder Putin-Versteher?
Auch so hätte ich ihn nicht einsortiert. Ich kenne Friedbert Pflüger eigentlich eher aus den Kreisen, also CDU, dann eben auch, dass er Pressesprecher von Richard Weizsäcker war, lang ist es her, dass er mal die CDU in Berlin im Landesverband geführt hat. Und dann sah und hörte man eigentlich ganz wenig von ihm. Ich habe ihn auch einmal erlebt im Dunstkreis von Gerhard Schröder in Hannover. Da ging es um den Club of Rome. Da sind wir uns das erste Mal, glaube ich, überhaupt persönlich begegnet. Das ist auch schon eine Weile her. Aber Friedbert Pflüger als einen Russland-Kenner, als einen Russland-Versteher, wäre mir nicht eingefallen.
Also was mir auch als Beispiel aufgefallen war und was ich ursprünglich an Sie geschrieben hatte, war, dass sogar nach Ausbruch des Krieges am 1. März es ein Interview im Deutschlandfunk gab mit einem Medienwissenschaftler namens Florian Zollmann, der eben in seiner Rolle als Experte eine Medienanalyse vornehmen sollte, aber dann eine ganz klare eigene Interpretation des gesamten Konflikts eben nach dem Narrativ Putins betrieben hat.
Man kann schon sehen, dass da Russlands Aktionen und Russlands Politik, insbesondere in den letzten Monaten vor der Invasion, durchaus in einem sehr polarisierend dargestellt wurden. Russland wird auf Putin reduziert. Es wird suggeriert, dass Putin böse ist, ein Aggressor und dass Russland einfach nur nach Großmacht streben würde, jetzt mal so allgemein formuliert. Und ich denke, so eine Art Berichterstattung, so ein gut-böse Schema, das schaut nicht wirklich die Zusammenhänge an, dass vielleicht Russland auch ernstzunehmende Sicherheitsinteressen hat, die es seit Jahren als verletzt ansieht.
Also genau mit dem Narrativ, dass eben die NATO Russland anfangs betrogen hätte, unter Druck gesetzt hätte und hat quasi sein Expertentum genommen, die Art, wie er dort als Experte vorgestellt wurde und das umgemünzt in die Verbreitung seiner eigenen politischen Überzeugungen, die relativ radikal sind, weil ich habe gedacht, okay, vielleicht konnte man ja nicht viel rausfinden vorab online, aber dann habe ich gegoogelt und in 2-3 Minuten konnte ich mir das auch erschließen, dass er genau solche Äußerungen und weiter außenliegende, weiter radikale Äußerungen vorher schon getätigt hat. Und Sie merken schon ein bisschen die Angestrengtheit in meiner Stimmung, es hat mich wirklich etwas mitgenommen, diese ständige Wiederholung von Interviewpartnern, die eben ein bestimmtes Narrativ vertreten und dann auch vielleicht einfach falsch vorgestellt werden.
Die Kritik von Herrn Kremser hat mich auch deshalb zum Nachdenken gebracht, weil mich das Thema russische Propaganda, russische Einflussnahme schon ziemlich lange beschäftigt. Und ich musste direkt an einen anderen Fall denken, an eine Stimme, die ähnliche Argumente vertritt. Keine Vertreterin der Wissenschaft und der Wirtschaft ist das, sondern eine Journalistin. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, Gabriele Krone-Schmalz, die ehemals Moskau-Korrespondentin der ARD war, lange ist es her, die hatte noch kurz vor dem Einmarsch in der Ukraine einen denkwürdigen Auftritt bei Markus Lanz, in dem sie Putins Aggressivität relativierte.
Also sagen wir mal so, ich habe das nicht so verstanden, dass er mit der Rede quasi das Existenzrecht der Ukraine bestreitet. So habe ich das nicht verstanden.
Wie bitte?
Was ich daraus gelesen habe, dass er sehr stark darauf abhebt, dass beide eine gemeinsame Geschichte haben. Also gut, Sie können es natürlich auch so interpretieren.
Sabine, hast du die Rolle von Gabriele Krone-Schmalz über die letzten Jahre auch beobachtet? Ich fand es immer merkwürdig, weil sie ja zu dem Zeitpunkt, als sie dann wieder, sagen wir mal, nach 2015 wieder in den öffentlichen Diskurs kam, ja eigentlich Russland schon lange nicht mehr zumindest intensiv bereist hatte. Sie lebt ja schon lange in Spanien.
Also das war für uns Kollegen und Kolleginnen eine wirklich große Enttäuschung, da ihre Äußerungen immer wieder zu hören. Und das fing an, dass sie pauschal den Moskauer Korrespondentinnen und Korrespondenten unterstellt hat, sie würden sich nicht aus dem Büro rausbewegen. Das war wirklich eigentlich eine derartige Unterstellung, die jeder Wahrheit entbehrte. Das ist eher eine interne, eine Kollegengeschichte oder ein Streit unter Kollegen. Das kann man verschmerzen, aber dann ist sie sehr schnell in eine ganz andere Rolle geschlüpft, also nicht nur vom Kollegenbashing dann hin zur ganz großen Gegenerzählerin dessen, was die Korrespondenten berichtet haben aus Russland. Und sie hat damit eigentlich sich dem Lager zugesellt, dem Wirtschaftslager, das sich immer durch diese kritischen und wenig erfreulichen Berichte aus Russland gestört gefühlt hat. Und sie hat einfach in Abrede gestellt, dass wir sauber recherchiert haben und dass wir unseren Job da professionell und nach bestem Gewissen machen.
Ja, die Frage, die jetzt auf der Hand liegt, die lautet natürlich, wie kommt es, dass diese Stimmen so oft ins Programm von Radio- und Fernsehsendern kommen können, dass sie dort ihre Sicht verbreiten können? Da möchte ich jetzt Daniel Nönnecke mit in unser Gespräch einladen. Daniel Nönnecke ist Universitätsassistent am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Uni Wien. Und er hat, das ist für uns so interessant, seine Dissertation geschrieben über Experten im Journalismus. Herr Nönnecke, Gabriele Krone-Schmalz wurde quasi wieder zur Expertin 2015. Da hat sie nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Russland verstehen. Und wurde seitdem wieder als Russland-Expertin, die war lange weg gewesen, wieder wahrgenommen. Ist das typisch? Man schreibt ein Buch und wird dann relativ schnell zum Experten in den Medien?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz typischer Mechanismus. Ich glaube, man muss nicht mal nur ein Buch schreiben, sondern mittlerweile reicht es möglicherweise sogar auch, wenn man sich glaubhaft über Social Media als Expertin oder als Experte in gewisser Weise geriert. Also man kann, glaube ich, ganz deutlich sehen, wie Expertentum auch immer stärker inszenierbar wird, eben wissend um den Bedarf nach Expertinnen im Journalismus, den Sie ja vorhin aus eigener Erfahrung sehr schön schon skizziert haben. Also ich denke, dass so ein Buch erstmal nach außen ein Indikator für potenzielle Expertise ist und dass das auch etwas ist, auf das man sich als Journalistin, als Journalist beziehen kann, was transparent macht, was es auch erleichtert, transparent zu machen, warum denn eine Person legitim als Experte oder als Expertin dargestellt werden kann.
Und ich habe das damals sogar gelesen und ich bin keine Russland-Expertin, aber es kam mir extrem oberflächlich und wenig überzeugend vor. Also ist es eigentlich dann auch egal, was in dem Buch steht? Wird dieses Buch möglicherweise auch oft von den Redaktionen gar nicht gelesen?
Also wenn Sie mich fragen, das könnten Sie wahrscheinlich sogar selbst besser beantworten. Das ist immer das Problem, wenn man Journalismusforscher ist, dass man immer mit JournalistInnen spricht und letztlich versucht, auf analytischer Ebene das zu reflektieren, was Sie selbst im Gespräch reflektiert haben. Aber ich würde tatsächlich aus meinen Gesprächen oder Interviews in meiner Forschung sagen, dass das dann vielleicht wirklich eben keine Rolle spielt, weil es in gewisser Weise einfach als transparent Grenzobjekt sehr gut inszenierbar ist, um zu zeigen, hey, wir haben hier jemanden, der tatsächlich sich damit auskennt. Und darum geht es dann in Teilen vielleicht auch einfach dem Publikum, das glaubhaft zu machen, warum jemand jetzt hier diese Rolle als Expertin hat.
Sie ist jemand, die auch ganz gut eine Lücke erkannt hat. Denn mit dieser Gegenposition war sie natürlich eine sehr gefragte Gesprächspartnerin, jedenfalls wenn es um die Russland-Experten innerhalb der journalistischen Szene geht. Und das ist auch das Dilemma, wenn wir haben natürlich schon kritische Stimmen immer wieder auch, zum Beispiel bei uns im Programm, kritische Stimmen aus Moskau. Und dann hat man sozusagen häufig das Gefühl, um der Ausgewogenheit willen, dass man doch jetzt mal eine andere Position braucht. Und da, finde ich, ist etwas übertrieben worden. Diese andere Position, die durfte eben eingenommen werden. Ich denke da zum Beispiel an solche Personen wie Matthias Platzig auch oder Alexander Rahr, die dann eben nicht mehr, zum Beispiel Alexander Rahr, nicht mehr als der Osteuropa- und Russland-Experte aufgetreten ist, sondern wie Friedbert Pflüger ganz klar Wirtschaftsinteressen vertreten hat und dann sich sozusagen immer als gespaltene Persönlichkeit gerierte und wollte, dass man das auseinanderhält und sagt, ja, aber ich bin jetzt hier als der Russland-Experte und nicht als der Lobbyist. Und das geht nun wirklich nicht zusammen, wenn man gerade Lobbyist ist in einem Dunstkreis, der so eng mit der Politik zu tun hat. Also Wirtschaftspolitik und Außenpolitik in Bezug auf Russland, das ist eben sehr eng verflochten. So, und bei all dem, dieses Bedürfnis nach ausgewogener Berichterstattung, nach einem Abbilden eines breiten Meinungsspektrums, ist etwas in Schieflage geraten. Und da hatten es diese Putin-Versteher, die eben nicht verstanden haben, sondern die eigentlich, ich sage es jetzt ganz böse, seine nützlichen Idioten waren. Die haben da einen ganz großen Raum erobert und die Rechnung haben wir gekriegt. Da ist ein Kind in den Brunnen gefallen, da ist ein richtig schwerer Fehler passiert in den letzten Jahren.
Wie kommt das überhaupt zu diesem komischen Begriff Russland-Versteher? Wann ist der denn das erste Mal aufgetaucht? Irgendwann war er da. Ich habe es aber nicht festmachen können, wann das war. Wann kam überhaupt dieser komische Begriff auf?
Also der kam auf im Zusammenhang unter anderem mit dem Petersburger Dialog. Der Petersburger Dialog ist von Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler, im Jahr 2000 mit Wladimir Putin gegründet worden. Und der hat sich eigentlich verstanden als ein Forum der Zivilgesellschaft, wo man gesagt hat, also Deutsche und Russen sollen sich besser kennenlernen, die sollen auch in anderen Strukturen sich begegnen und sollen sich austauschen. Was für meine Begriffe damals schon nicht funktioniert hat, war, dass Gerhard Schröder als Bundeskanzler den damals schon sehr brutalen Tschetschenienkrieg einfach ausgeblendet hat. Und dann hat es sich relativ schnell ergeben, dass die Zivilgesellschaften in diesem Petersburger Dialog im Grunde genommen immer nur gestört haben. Die haben die Themen auf den Tisch gebracht, die wirklich wichtig waren, eben die schweren Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien, dann die schweren Menschenrechtsverletzungen und Demokratieverletzungen in Bezug auf die Pressefreiheit in Russland. So, und was aber sehr gut funktioniert hat, war, dass dieser Petersburger Dialog Schritt für Schritt immer weiter, jetzt sage ich mal das böse Wort, von gekapert wurde von der deutschen, aber auch der russischen Wirtschaft. Und diese Wirtschaftsleute, die haben sich also extrem gestört gefühlt sowohl von den Pressevertretern, die in einer Mediengruppe zusammen waren, und eben aber auch die Menschenrechtsgruppen, sowohl von Russland als auch von Deutschland. Da wurde Tacheles geredet in diesen beiden Arbeitsgruppen und in den anderen Arbeitsgruppen wurde vor allem das sehr, sehr gute Verhältnis, das doch prima wäre, um jetzt die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen, dass man doch das nutzen sollte. Und so ähnlich mit diesem Fokus ist auch das Deutsch-Russische Forum dann später gegründet worden. Das ist also auch eigentlich ein absolut von der Wirtschaft gekapertes Forum, in dem diejenigen sich untereinander treffen und austauschen, die miteinander vor allem Geschäfte machen wollen. Und da ist aus diesem Dunstkreis kommt diese sogenannte Russlandversteher, Putinversteher.
Und also sagen wir jetzt nicht die Zivilgesellschaftlichen, sondern die anderen, die haben ja, finde ich schon, und da sind wir wieder bei Herrn Kremsers Einwurf mit Friedbert Pflüger, die Diskussion der letzten Jahre doch auch ziemlich mitbestimmt, oder? Also das Verhältnis zu Russland war ja dann auch immer wieder ein wirtschaftliches Verhältnis.
Ja, das wurde ja immer als ein vor allem doch so wertvolles Verhältnis dargestellt, das eben so große Vorteile bringen würde, Energiesicherheit und bessere Verbraucherpreise und so weiter. Und das, was aber unter diesem Deckmantel gelaufen ist, war im Grunde genommen eine, wie ich finde, wirklich falsche Russlanderzählung. Diese Russland-Erzählung hat nämlich ständig die Lesart von Wladimir Putin aufgegriffen und sich zu eigen gemacht. Also zum Beispiel dieses ganze Gehirngespinst von der angeblich verbotenen Osterweiterung der NATO. Das ist eine Mehr, das hat sich zu einem Gespenst entwickelt in der Diskussion der letzten ich würde sagen, fast 10 Jahre, ungefähr 10 oder 15 Jahre, die es eigentlich von der Historie her gar nicht hätte haben dürfen. Denn diese Osterweiterung der NATO, die ist mal diskutiert worden im Zuge der Verhandlungen um die deutsche Einheit. Aber man hat sehr schnell erkannt, in dem 2+4-Vertrag hat sie überhaupt nichts zu suchen. Da ging es ja um die Wiedervereinigung Deutschlands. Und ansonsten hat man gemäß der Schlussakte von Helsinki unter anderem jedem Land seine eigene Wahlfreiheit zu lassen, welchem Bündnis es angehört. Und da haben die Deutschen überhaupt nichts zu kamellen, mal auf Deutsch gesagt. Also diese Anmaßung, ständig diese Lesart des Kreml zu übernehmen und sozusagen in unserer Außenpolitik eine solche Rolle zu spielen, das war wirklich ein Riesenpropagandaerfolg für Wladimir Putin. Anders kann man das nicht bezeichnen.
Und Herr Kremser, Sie haben das ja genau auch so beobachtet, oder?
Ja, so kann man das sagen. Deswegen fand ich das auch zunehmend eben sehr frustrierend, wie sich das in der Öffentlichkeit und gerade im medialen Diskurs dargestellt hat. Und ich sag mal, über die Jahre wurde es gefühlt eigentlich immer frustrierender. Und als dann jetzt über die letzten Monate hinweg dann eigentlich dieser Hingang zum Angriff auf die Ukraine immer schon sichtbarer wurde. Also wenn man beobachtet hat, nur ein bisschen aus den öffentlich verfügbaren Quellen, wie Putin vorher in anderen Ländern agiert hat, vorher auch in der Ukraine schon, wie seine Taktik leicht erkennbar eigentlich aussieht, wenn man etwas hinguckt. Da war eigentlich schon abzusehen, dass er angreifen würde, dass er wie immer Desinformationen und einfach falsche Behauptungen verbreitet darüber, dass man gar nicht angreifen wolle. Und ich muss auch zugeben, ich war jetzt auch davon, dass er direkt dann die gesamte Ukraine am Stück angegriffen hat und nicht vielleicht mit einem kleineren Teil eben angefangen hat. Unten an der Krim war ich auch überrascht, aber im Grunde war eigentlich absehbar, was er plant, wenn man hinschaut. Und gleichzeitig war aber der mediale Diskurs über Jahre zunehmend so verzerrt, dass eigentlich immer wieder die Erzählung Putins aufgenommen wurde, gestützt wurde, als legitim dargestellt wurde und Gegenargumente abgeschmettert wurden, auch mit ganz platten Behauptungen, wie diejenigen, die mehr Klarheit oder Konsequenz gegenüber Putin fordern, die würden ja eine Haltung gegen Russland als solches einnehmen, gegenüber der russischen Bevölkerung, der russischen Zivilgesellschaft, die im Stich lassen. Und gleichzeitig wären sie naiv bis hysterisch, beziehungsweise verantwortungslos. Und das war eigentlich das Narrativ, was ich immer wieder in den Medien lesen und hören konnte. Und es hat mich halt zunehmend traurig gemacht, weil einfach ständig erkennbar nicht hingeguckt wurde auf das, was Putin wirklich tut. Also wie er die ganze Zeit eine Strategie verfolgt und auch eigentlich immer einen Schritt weiter geht. Immer austestet, was sind die Grenzen und mehr probiert. Und wenn man jetzt im Nachhinein schaut, ist eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, sein Selbstvertrauen dafür, in die ganze Ukraine einmarschieren zu können und damit zu rechnen, dass es von westlicher Seite keine schlagkräftigen, geschlossenen Reaktionen darauf gibt. Eigentlich ist dieses Selbstbewusstsein nur damit zu erklären, wie halt vorher auf ihn nicht reagiert wurde. Ja. Und zu diesem Nicht-Reagieren hat in meiner Sicht gerade auch die deutsche Seite und gerade auch der deutsche öffentliche und mediale Diskurs mit beigetragen.
Was Sabine Adler vorhin erzählt hat, auch mit dem Petersburger Dialog, selbst wenn das wahrscheinlich nicht so geplant war, dann war aber diese Konstruierung dieses Dialogs doch für manche interessierte Kreise wahrscheinlich ein guter Weg, dann wiederum in die Medien zu kommen, oder, Herr Nölecke?
Ja, mit Sicherheit. Also dadurch ist eine Involviertheit, wird damit dargestellt, ein Engagement in dem Bereich, eine Kenntnis. Es ist natürlich im Petersburger Dialog, also ich muss sagen, mit allem, was wir bisher gehört haben, habe ich interessiert zugehört. Da bin ich totaler Laie in dem Bereich, deshalb kann ich da nichts Inhaltliches beitragen. Aber es ist natürlich einfach auch wiederum ein Signal dafür, dass jemand eben in diesem Bereich aktiv ist, sich auskennt oder zumindest irgendwelche Aktien da drin hat, damit ein Wissen hat, was dem Wissen fast aller Menschen überlegen ist und damit eben auch potenziell gehört werden kann. Und ich finde es halt sehr bedenklich oder auch sehr schwierig zu identifizieren, wie eine solche, vielleicht dadurch, aber auch durch andere Formen geschaffene Inszenierung von Expertentum ja auch identifizierbar wird für Journalistinnen. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das immer zu verstehen und abzugrenzen von tatsächlicher Expertise.
Ich würde auch sagen, dass ich durchaus nachvollziehen kann, dass es schwer ist, Experten zu finden. Also das habe ich eigentlich schon seit Studienzeiten und dann über meine eigene Tätigkeit eben im Wissenschafts-, Verwaltungs- und Managementbereich gemerkt. Ich kann auch gut nachvollziehen, wenn man eben sieht, wen man kriegen kann, auch teilweise mit begrenzter Zeit. Das Einzige, was mir halt zunehmend wirklich so negativ aufgefallen ist, ist, wenn man Personen nimmt, also dass der Eindruck entsteht, man hätte wirklich nur mal eine Minute oder zwei googeln müssen und dann hätte man die eigentlich ausschließen können. Oder man hätte sie nehmen können, aber man hätte eine ganz andere Besprechung der Personen vornehmen können.
Das ist natürlich harter Tobak, über den wir hier reden. Haben die Medien oder Medien an sich mit ihrer Auswahl von Interviewpartnern dazu beigetragen, die Gefahr, die von Putin ausgegangen ist, zu verharmlosen? Aber über einen wichtigen Punkt haben wir auch noch nicht gesprochen. Mir ist es in den letzten Jahren so vorgekommen, ich weiß nicht, Sabine, wie du das beobachtet hast, dass Medien sich haben sehr verunsichern lassen, unter anderem, was die Russland-Berichterstattung angeht, weil es ja recht harsche Zuhörerreaktionen gab, die irgendwann verstärkt hochkamen. Das war, meine ich, sogar schon vor der Krim-Annexion, also Leser- und Hörerpost, die gerade die Russland-Korrespondentinnen und Korrespondenten extrem angegriffen hat. Sabine, ich nehme mal einfach an, ich weiß es nicht, aber du hast bestimmt auch solche Angriffe erlebt, oder? Verbaler Art.
Absolut. Das fällt genau mit der Zeit auf dem Maidan zusammen. Das war der November, Dezember 2013, also 2 Monate vor der Krim-Annexion. Da wurde ganz schnell diese Mär von den Faschisten auf dem Maidan verbreitet. Und das war ganz klar eine Kreml-Sicht, die, mit der ja heute auch der Krieg in der Ukraine begründet wird, dass die Ukraine entnazifiziert werden müsste. Und das begann damals schon. Und wir haben das als Korrespondenten gemerkt an der Tatsache, dass wir unendlich viele Hörermails, angebliche Hörermails bekommen haben. Und die waren seltsam. Wir haben immer ganz gut Post und da gibt es Lob, da gibt es Kritik, da gibt es einfach nur Anmerkungen, manchmal auch Hinweise, was man noch machen könnte. Aber das Merkwürdige war, ungefähr so ab Anfang Dezember kamen Hunderte von Mails, allein in mein Postfach. Und ich wurde in einer Art und Weise beschimpft, das ist überhaupt nicht salonfähig. Und es war ganz merkwürdig, es waren ganz viele Rechtschreibfehler drin, Groß-Kleinschreibung, ganz merkwürdig. Also es stellte sich hinterher heraus, das waren fabrikmäßig erzeugte Mails, die auf die Korrespondenten losgelassen wurden. Und unter diese Mails mischten sich aber auch andere von eben, jetzt sag's mal so platt, Pudding-Verstehern und so. Und da weiterzumachen und zu sagen, Moment mal, was mache ich hier? Mache ich gerade irgendetwas anderes in meiner Berichterstattung als das, was ich sonst mache? Also ich versuche, die Informationen zu sammeln, ich versuche, sie zu prüfen, sie einzuordnen, nochmal gegenzuchecken. Und wenn ich diesen Fragenkatalog abarbeite und sagen kann und beantworten kann, ich mache hier gerade meinen Job so gewissenhaft wie möglich, dann weiß ich auch, ich muss mich da jetzt nicht beirren lassen, sondern hier gibt es ganz andere Interessen. Die haben auch nichts mit meiner Arbeit zu tun. Da ist jemand mit einer eigenen Agenda unterwegs und so war es auch. Aber das erstmal auszuhalten, war nicht so ganz einfach. Zumal das ja also wirklich eine Zeit war, wo man sowieso irgendwie 16 Stunden am Tag arbeitet. Und wenn man dann so viel negatives Feedback kriegt, dann ist das auch nicht gerade nett. Jedenfalls, was ganz wichtig ist in einer solchen Situation, ist die Rückendeckung der Redaktion und der Vorgesetzten, die war da, sich auch nicht kirre machen zu lassen, das war auch da. Und was mir noch einfällt bei dem sogenannten False Balancing, von dem gerade mal die Rede war, manchmal geht es ja auch darum, gerade wenn es nicht so ein Gespräch ist, wie wir es jetzt führen, wo man sagt, wir tauschen uns jetzt mal aus und versuchen da ein Problem ein bisschen detaillierter zu erörtern, Das ist ja die eine Form von Gespräch. Die andere ist eine Diskussion, eine politische Diskussion. Und da hat man es ja gerne, wenn die kontrovers ist. Und sie ist natürlich umso kontroverser, je weiter die Meinungen auseinanderliegen. Und wenn man diese Art von Diskussion ja so wahnsinnig spannend findet und auch so schön lebendig findet, ich kann dem nicht wirklich viel abgewinnen, weil es ja tatsächlich immer nur bei Schlagwörtern bleibt. Und die Art, eine solche Diskussion auch zu moderieren, nicht besonders viel Vorbereitung und auch nicht viel Kenntnis braucht. Da geht es einfach um nur, ja, ach, und Herr sowieso oder Frau sowieso, Sie sehen ja das ganz anders. Und bums, hat man eine schöne, angeblich lebendige Diskussion. Und das bringt im Grunde genommen niemanden weiter. Es ist mit praktisch keinem Erkenntnisgewinn verbunden. Sodass ich diesen Anspruch auf diese Art von Diskussion wirklich auch nicht teile, das muss ich auch sagen.
Gerade der Aspekt dieser möglicherweise falschen Ausgewogenheit oder False Balance, den wir vorhin auch schon beschrieben haben, mit also den Experten-Gegenstimmen, die auch immer wieder zu Wort kommen, gerade in Diskussionsrunden, in Talkshows zu Wort kommen, da ist Gabriele Krone-Schmalz sicher so ein Paradebeispiel dafür. Und diese Diskussion um False Balancing halte ich dafür extrem spannend und anschlussfähig. Denn ich finde es sehr schwierig, wenn man mit wissenschaftlichen Evidenzen argumentiert, hier eine richtig und falsch oder ein Schwarz und Weiß aufzuziehen und würde sagen, dass da Journalistinnen doch sozusagen eine gewisse Sorgfaltspflicht haben, um das vorab selbstständig zu entscheiden und nicht dem Diskurs zu überlassen. Hinsichtlich False Balancing bin ich, sagen wir mal, etwas neutraler oder offener eingestellt, wenn es um Meinungen geht. Da halte ich es sogar für wichtig, dass unterschiedliche Meinungen abgebildet werden. Aber sobald ExpertInnen präsentiert werden, finde ich es wichtig, auch das ist vorhin angeklungen, dass sie in einer Rolle als Expertin auch wahrgenommen werden und letztlich über ihr Wissen, über ihr überlegenes Wissen präsentiert und legitimiert werden sollten.
Wir machen immer so eine kleine Schlussrunde. Was haben wir jetzt gelernt oder was nehmen wir mit? Ich fange vielleicht einfach mal an, weil es mir vielleicht am einfachsten fällt. Ich frage mich wirklich, ob wir als Medien, also wir jetzt wirklich mal ganz platt gesagt, uns früher hätten eindeutiger positionieren müssen, dass wir uns vielleicht schon wirklich zu sehr haben verunsichern lassen, also Stichwort False Balance. Und da würde ich mir auch selber als Journalistin ein bisschen vorwerfen, die ich ja auch schon seit Jahren diese russische Einflussnahme per Propaganda beobachte, dass man da nicht viel häufiger möglicherweise Ross und Reiter genannt hat. Herr Nölleke, was nehmen Sie aus unserer kleinen Runde jetzt hier mit?
Also ich nehme einerseits mit, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist für Journalistinnen auch darauf zu achten, wo die Grenze zwischen tatsächlich Expertise und Meinung, Propaganda verläuft. Ich halte es für legitim, dass man jemanden, der eine politische Überzeugung hat, als Experte befragt, wenn die Expertise dadurch nicht beeinflusst wird. Ich möchte, auch wenn es die Schlussrunde ist, kurz das Beispiel Peter Neumann sagen, der meines Erachtens ein ausgezeichneter Terrorismusexperte ist, der trotzdem im, ich glaube, erweiterten Kompetenzteam oder Kompetenzteam von Armin Laschet im Wahlkampf aufgetreten ist und natürlich eine Sympathie für die CDU hat. Also man muss in Teilen, finde ich, da überlegen, wo ist die Grenze und welche Grenze ist man bereit mitzutragen. Und ansonsten, glaube ich, ist es für JournalistInnen extrem wichtig, gerade bei so schwelenden Themen, und ich finde, die Ukraine-Krise ist ein schwelendes Thema, wirklich sich ein Portfolio oder eine substanzielle Plattform oder Datenbank an ExpertInnen drauf zu schaffen, dass man eben nicht von der Hektik der Ereignisse überrascht wird und dann wirklich ich sage jetzt doch mal das Wort, die richtigen und die wahren Expertinnen und Expertinnen findet.
Dieses gesamte Ukraine-Thema, das wurde ja immer behandelt als so ein Randthema. Die Ukraine kannte niemand, das ist ja auch eine unglaubliche Ignoranz gewesen in Deutschland, in Europa. Was ist eigentlich die Ukraine? Da muss man auch nicht hinfahren, man muss sich nicht interessieren für das Land. Und diejenigen, die sich damit befasst haben, die tun das sehr, sehr lange schon zum Teil. Und konnten das schon einschätzen, also dass es durchaus ein schwergewichtiges Land ist, das auch einiges mitbringt für Europa. Und da sozusagen in den Redaktionen immer das Interesse aufrechtzuerhalten, das ist beim Deutschlandfunk eine Leichtigkeit, da geht das wirklich gut. Aber insgesamt war die Ukraine immer ein Randthema und es rächt sich, da bei solchen, also einfach mal zu gucken, ist das eigentlich berechtigt, wenn das ein so großes Land ist, mitten in Europa, kann man es sich da leisten, das eigentlich unbeobachtet zu lassen und nicht darüber berichten? Das finde ich, das sollten sich vielleicht Redaktionen ja doch auch mal fragen. Und dann wären wir jetzt nicht alle so überrascht und erschrocken, was der russische Präsident da jetzt veranstaltet hat.
Herr Kremser, Sie haben in unserer Schlussrunde das letzte Wort.
Ja, ich danke Ihnen. Also ich fand das ganz, ganz großartig, wie das Thema hier besprochen worden ist. Auch, dass Sie überhaupt meinen Input aufgenommen haben. Und ich kann eigentlich der Analyse so auch nur vollumfänglich zustimmen. Also ich denke gerade das Problem von einer False Balance ist, also muss eigentlich immer mit einbezogen werden. Ich kann auch hundertprozentig zustimmen, dass das sich durchaus als problematisch erweist, diese Art von Talkshowisierung von Formaten, also was hier angesprochen wurde, in Bezug auf kontrovers die Meinung einander gegenüberstellen und wie danach eben dann zum Teil auch die Teilnehmer ausgewählt werden. Ansonsten wäre mir einfach wichtig, nochmal zu betonen, dass glaube ich, auch bei wenig Zeit, auch bei Erschwernissen in der Findung von Experten und Interviewpartnern, es einfach wichtig ist, wenigstens immer noch mal eine ganz kurze Recherche zu machen, die mir einfach bei diesen zwei Beispielen, die ich ursprünglich genannt hatte, als ich an Sie schrieb, nicht gemacht worden zu sein schien.
Und das war nach Redaktionsschluss heute mit unserem Hörer Tim Kremser, dem Kommunikationswissenschaftler Daniel Nöllecke und Deutschlandfunk-Redakteurin Sabine Adler. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal hier dabei sein wollen, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz.